Hallo, Chat? Chatke? Vodafone hat einfach meinen Router neu gestartet. Mein Router. Einfach so Reboot. Zwischen mitten am Tag hat sich das Ding restartet. Okay, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob die es restartet haben oder ob einfach nur der Link zu denen abgekackt ist. Aber es war kaputt. Guck, wie ihr hier seht. Ah, hier, guck. Timeout, Timeout, Timeout. Und dann irgendwann ging es wieder. Nice. Exzellent. So, kurz mal Fenster ein bisschen wieder aufmachen. Ihr habt übrigens meinen Fail gar nicht mehr gesehen mit Powertop, oder? Ich wollte Powertop schreiben und habe aus Versehen Power Off gemacht. Und dann habe ich mich gewundert, warum der Chat jetzt nicht gleich irgendwie einen blöden Spruch bringt. Und dann ist mir aufgefallen, ah, das Internet ist weg. Ja, Reboot ist recommended. So dann. Wenn der Reboot recommended ist, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal, oder? Reboot. Tastatur umstecken. Ja, also Leute, ich denke, ich bin so bis 18 Uhr oder so bin ich da. Das reicht man dann auch auf Monitor gucken. Übrigens, Chat, also wie gesagt, wir machen heute jetzt nichts Spannendes oder so. Bin ich geistig scheu dazu nicht in der Lage. Meine Festplatte ist heute angekommen. Eigentlich habe ich ja gesagt, sobald die Festplatte ankommt, also die externe Festplatte, machen wir ein Schucking, wird geschuckt, ein Schucking-Stream. Aber ich sehe mich heute nicht in der Lage, einen ordentlichen Shooking-Stream zu machen. 26 Terabyte. Was wir theoretisch machen können. Nee, das machen wir dann auch im nächsten Stream. Ich wollte sagen, wir könnten theoretisch schon gucken, ob das eine SMR oder CMR-Platte ist. Aber das können wir uns auch einfach schenken und machen das dann das nächste Mal. Zumindest ist das preislich gar nicht so schlecht gewesen. Ja, preislich gar nicht so schlecht. 499 Euro. Ja, Festplatte ist da. Festplatte kam heute an. Angeblich sollte die Festplatte erst nächste Woche kommen. Aber die kam heute schon. Ja, wird geschuckt. Aber wie gesagt, heute nicht. So, ich habe mir ja dieses Ding bestellt. Guckt mal. Seagate Desktop Expansion. Dieses Teil hier, mal gucken, was es auf Geiz. Alter. Mal gucken, was es auf Geizhals kostet. 26. Oh, Leute. Kann das sein, dass ich verkackt habe mit 499 Euro? Ah, nicht auf Lager. Habe ich vielleicht voll verkackt? Kann das sein? Und zu viel dafür ausgegeben? Nee, 499 ist das günstigste, was es aktuell gibt. Ja, die habe ich gekauft. Und mein Plan ist jetzt, ich teste jetzt mal am NAS. Also nicht jetzt, sondern nächsten Stream, wenn wir das machen. Wieder fit bin. Teste ich erstmal, ob das SMR oder CMR-Platten sind. So ein paar Benchmarks, die man machen kann, wo man das halbwegs brauchbar ableiten kann, soweit ich das gelesen habe. Was übrigens ein bisschen fail ist, guck mal hier, Anschlüsse, Micro B ist das auch noch. Das ist nicht Micro USB, das ist dieser hässliche, dieser komische. Ja, der da ist das. What the fuck? Warum gibt es irgendeinen Hersteller auf der Welt, der diesen dämlichen Stecker verwendet? Kann mir das mal einer erklären? Der dümmste Stecker aller Zeiten. Ich hoffe, da sind Kabel dabei, weil so einen Stecker habe ich gar nicht da. Moin. Richtig hängen geblieben. Habt ihr so einen Stecker schon mal gesehen, Chat? Oder hattet ihr mal ein Gerät mit so einem Stecker? Also ich kann mich jetzt nicht... Also ich weiß, dass es den gibt. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern, so einen gehabt zu haben. Warum macht man so einen Stecker anstatt diesen normalen hier? Gerätstecker da? Weil genug Platz ist an dem Ding ja. So, da hat man diesen fetten alten Stecker. Alter, da ist er komplett sinnlos. Nur bei externen Flächen. Ja, ist ja auch eine externe Platte. Ah, das Teil hier. Das werden wir dann schucken. Im nächsten Stream haben wir das geschuckt. Oder geschackt, wie man das eigentlich korrekt ausspricht. Ja, was macht eigentlich der Knopf da oben? Okay, braucht keiner. Das ist genauso wie dieses komische hier unten bei Windows, was auch Kassau verwendet. Ich gehe davon aus, dass das, ja, dass das vor USB-C war. Aber ganz ehrlich, wenn die jetzt noch neue Geräte rausbringen, ja, mit 26T und so, die sind jetzt ja, die sind auf jeden Fall neuer als USB-C. Hätte man ja mal ein USB-C-Update bringen können, anstatt so Micro-USB 3.0 Micro-B. Korrekterweise dürften die ja auch nicht USB 3.0 schreiben, sondern USB 3.2 Gen 1x1 oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war sogar das Korrekte, oder? Für USB 3.0. USB 3.2 Gen 1x1 oder so. Niemand blickt bei den USB-Namen durch. Keiner blickt da mehr durch. Ich behaupte sogar mal, dass die Leute, die in diesem USB-Gremium sitzen, selbst nicht mehr durchblicken. Erstaunliche Parallelen zum C++-Gremium, findet ihr nicht auch? C++-Gremium blickt auch nicht durch, was es macht. Vielleicht gibt es da auch Überscheidungen. Moment, das müssen wir mal. Lass uns mal kurz mal die KI fragen, okay? Gibt es Personen, die im USB-Gremium sitzen? Nee, Forum heißt das. Forum sitzen und gleichzeitig im C++-Gremium. Das fragen wir jetzt mal mehrere AIs, weil ChatGPT richtig dumm ist. Ja, das ist möglich und kommt auch vor. Okay, ChatGPT schwallt wieder und hat eigentlich gar keinen Plan. Ja, es gibt vermutlich mehrere Personen, die sowohl im USB-Standardisierungskontext als auch im C++-Komitee aktiv sind. Ja, siehste? Das erklärt es doch schon mal ein bisschen, oder? Findet ihr nicht? Es gibt keine prominente Einzelperson. Aber Google AI meint, also letztendlich ist es ein Gemini-Verschnitt, meint, es wäre nicht so. Tja. Gab es nicht mal Update des Namensschemas bei USB, wonach dem alten Schema und neuen Schema zwei unterschiedliche Standards den gleichen Namen hatten? Ja, das machen die permanent. Die benennen rückwirkend alte Sachen um. So bei USB 3.2 haben sie es so gemacht, dass USB 3.0 und USB 3.1 hießen dann auf einmal auch 3.2, aber Gen 1, Gen 2 und Gen 2 mal 2 und sowas. Nicht Gen 3. Oder 3 mal 1? Ach, keine Ahnung mehr. Moin. Aber das laufen bei denen. Proxmox, nice. Irgendwas wollte ich vorher noch auf meiner Proxmox-Kiste machen, als der Stream abgekackt ist. Und ich sage, ach Chat, wir können doch gerade mal gucken, ob... Jetzt habe ich es vergessen. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall nichts sonderlich... Gehirnintensives heute. Ich habe heute im Bett... Weil ich habe heute ja Mittag mit Nase laufen, habe ich ein bisschen Bett-YouTube geguckt. Habe ich ein echt cooles Video. Das gucken wir uns jetzt aber nicht an. Das nur, weil das ist 41 Minuten C-Sharp Technik Talk. Aber nur für einen, den das interessiert. Ich fand das hier war ein echt gutes Video. Übrigens wird es gleich grausam. Weil wir haben noch keine richtige YouTube-History hier im Browser. Das ist, kommt nur Mist hier. 1 Trillion. Pixel Maze hieß das. Hier, das ist ein Konferenzvortrag, den habe ich heute Mittag im Bett geguckt. Der ist echt gut beschrieben, was er da für Optimierungen gemacht hat in seinem Labyrinth-Lös-Programm. Also wer sich Sharp programmiert, sich ein bisschen für sich Sharp Optimierung interessiert, kann sich das hier mal angucken, voll echt nicht schlecht. Oh, ich muss YouTube zumachen, sonst kriege ich Anfälle. Chat, soll ich euch mal sagen, was ich echt gerne programmieren würde irgendwann mal, aber was ich garantiert nicht anfange. Also es gibt so eine Sache, die würde ich echt gerne programmieren, aber die fange ich nicht an, weil ich weiß, dass es alleine eh nicht zu schaffen ist. Beziehungsweise ich mich kenne und ich eh nicht lange genug dabei bleibe. Ich würde gerne ein eigenes Monitoring-System programmieren, irgendwann mal. So best of Nagios, Zabbix, Prometheus. Mit knapp 30 Jahren, naja, nicht ganz, 25 Jahren. Dann wahrscheinlich Admin-Erfahrung, was man da so braucht und nicht braucht. Aber das ist alleine eh nicht zu stemmen. Und ich habe kein Team, was das macht. Also, und ich glaube, da gibt es auch nicht so einen riesen Markt dafür. Also ich würde es aber auch nicht machen, weil ich es verkaufen will, sondern weil Serverüberwachung ist sowas. Da finde ich, es gibt eigentlich nur weniger beschissene Systeme. Es gibt eigentlich kaum... Nee, LibreNMS. LibreNMS ist ganz nice. Für so Sachen wie Router und Switches. Aber du willst damit garantiert keine Linux-Server überwachen oder gar Metriken einsammeln und sowas. Es hat alles so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Ja, Zabbix hat seine Daseinsberechtigung. Prometheus oder Victoria Matrix, das ist ja so ein Best-of-Ding auch. Hat alles seine Daseinsberechtigung. Ja, wohin. Prometheus ist halt richtig gut, Zahlen zu speichern im Endeffekt. Metriken. Also Metriken sind ja Zahlen. So. Aber Monitoring, also man kann mit Zahlen viel repräsentieren. Ja, Port up, Port down kannst du repräsentieren oder 0 oder 1 oder was auch immer. Aber so Sachen wie letzter eingeloggter User, das ist jetzt vielleicht nicht so geil als Zahl zu repräsentieren, ja. Und das kann man natürlich auch tricksen in Prometheus ein bisschen. Du kannst dann sagen, Last Login Time und machst ein Label für den User, aber da sieht man schon, so ganz dafür gedacht ist jetzt auch nicht. Also klassische Monitoring-Sachen, sowas wie Nagios und Zabbix, hat schon seinen Sinn. Genauso wie Prometheus oder so ein bisschen neuere Geschichten, wie diese ganzen, was jetzt voll im Trend ist, diese ganzen Observability-Plattformen oder noch Traces, Logs, Metriken gesammelt werden, wo du dann gucken kannst, was ist hier zu diesem Zeitraum, in diesem Zeitraum aufgetreten und sowas. Schon alles cool. Aber irgendwie finde ich eine Plattform schlechter als die andere. Also für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, von so All-in-One-Monitoring-System finde ich nach wie vor Zabbix nice. Das Ding ist halt, Zabbix, es hat so eine abartige Konfiguration. Und noch ein paar andere Sachen, die ich nicht gut finde. Am besten wäre irgendein Hybrid, so aus Prometheus und Zabbix. Und halt was out of the box schon sehr viel mitbringt. Und wo du sowohl übers Webinterface konfigurieren kannst, als auch über irgendeine API-Sache. Also das ist, also ich habe da schon eine recht umfangreiche Vorstellung, wie so das für mich optimale Monitoring-System aussehen könnte. Das ist was, das würde ich unglaublich gerne machen, aber dafür brauchst du ein Team von Leuten. Und wenn man das natürlich nicht als Produkt, also erstens glaube ich, kann man das nicht als Produkt gescheit verkaufen heutzutage, gibt es einfach zu viel Etabliertes schon. Und sowas Bahnbrechendes, dass da jemand umsteigt, gibt es im Monitoring-Bereich jetzt auch nicht. Und außerdem will ich ja überhaupt kein Geld damit verdienen. Ich will einfach ein Monitoring-System bauen, was so meinen Vorstellungen als aus, sagen wir, 25 Jahren Linux-Administration entspricht. So wie es mir gefällt. Aber da macht natürlich keiner mit und alleine kriegt man das nicht hin. Zumal da auch viel Planung noch mit dranhängt, so. Erstmal so das, was da mal im Kopf rumschwirrt, dann irgendwas Konkretes draus zu bauen. Aber das ist was ich unglaublich gerne machen würde, aber kann ich halt vergessen. So. Ich hätte ein Hessens Vorzeigestellrad. Oh nee, oder? Da rege ich mich doch bestimmt wieder auf, wenn ich das Video gucke. Ich muss mich zwischendurch zum Husten immer mal ein bisschen muten, nicht wundern. Welches Video ist denn das? Das da? Oh. Ach, das ist FRM1. Was mich viel mehr interessiert ist. Ach, die Webseite ist sogar mittlerweile down. Sehr schön. Oder ist mein Internet wieder im Arsch? Das Ding klappt so wenig, dass sogar die Webseite schon im Arsch ist mittlerweile. Ja, es gibt einen mainischen und einen südmainischen. Nur FRM7, da gibt es irgendwie zwei. Die kommen auch nicht voran. Die sind jetzt irgendwie bei der dritten Machbarkeitsstudie, Alter. Das fuckt mich in Deutschland echt ab. Dieses unsägliche, ewig geplane und nichts kommt bei raus. Wenn man dann anfängt, dann siedelt dort die seltene Wildgrille oder so und dann kann man das nicht weiterbauen. Ja. Chat, bei mir hat gerade unten im Flur die Tür komische Geräusche gemacht. Ich muss mal kurz auf meine Überwachungskameras gucken, was da los ist. Nix. Nix. Linux-Umsteiger hier, seit 3 Monaten. Wie geht's so? Ich bin krank. Aber ansonsten geht's ganz gut. Also ich hatte mir das tatsächlich schon mal angeguckt, LibreNMS und OpenNMS. Und es hat einen guten Eindruck gemacht für so Sachen wie Switche und sowas. Also alles, was du per SNMP überwachen kannst. Aber für Serverüberwachung, der Agent, den es dafür gab, war auch irgendwie, hat einen sehr halbherzigen Eindruck auf mich gemacht. Also das hat, und auch die Graphen waren RRD oder wie das hieß, so aus dem letzten Jahrtausend. Nextcloud-Videos gucken wir morgen, falls ich morgen früh online komme. Kurz gucken. Hast du ein Haustiere? Nee. Aber das Coole ist, seit gestern kriege ich wohl regelmäßig Besuch. Die stand gestern einfach bei mir vor der Tür. Vor der Eingangstür. Habe ich die Tür aufgemacht. Da ist sie direkt reingeflitzt. Und hat sich hier das Haus angeguckt. Und hat sich dann in die Vorratskammer gelegt. Und hat angefangen zu brummen. Aber nach einer halben Stunde oder 45 Minuten oder so. Ist sie dann wieder heim. Natürlich hat sie auch ein bisschen was gekriegt von mir, ja. Wahrscheinlich kommen die deshalb jetzt öfters. Nee, die hat mich wild markiert, ey. Die hat die ganze Zeit an mir rumgeschleimt. Ja, und heute war sie wieder da, guckt. Du hast ja auch Proxmox als Host-System und nimmst UMV als NAS. Ja, Moment mal. Es war ein Test. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so mache dann unterm Strich, ja. Wir probieren dann also nächsten Stream wird die Festplatte geschuckt und dann müssen wir nochmal ausprobieren, wie die Samba und NAS-Performance in einem LXC-Container ist und ob ich wirklich nur für zwei Shares einen OMV da betreiben will. Aber das letzte Mal haben wir so gemacht, ja. Du hast ja auch Box ans Host-System und nimmst OMV als NAS, wo du einen ZFS-Ordner an OMV durchreichst. Ja, genau, so ist es. Wie hast du OMV installiert? In einer VM plus Docker-Container oder geht das direkt als LXC-Container? Weder noch. Es gibt ein fertiges ISO von Open Media Vault, das installierst du in der VM und fertig. Das hat mit Docker nichts zu tun und als LXC-Container geht das nicht. Weil die sagen halt, sie wollen, wenn Platten, dann direkten Zugriff auf die Platten. Ja, schade, dass es da keine LXC-Variante gibt für ohne Plattenmanagement, wenn man so machen will wie ich. Aber ist so, nee. Einfach VM und dann... Und dann, OMV installieren. Guck hier. Das prüfst du dann mit einem File-Transfer. Ja gut, ist ja letztendlich auch das, was ich machen will. Wir machen dann iPerf und wir machen dann Samba-File-Transfer und gucken, wo es schneller ist. Guck hier, da ist die OMV-Kiste. Und da ist nichts mit Docker oder sonst was. Ja, aber hast du richtig verstanden. Was trinken, ey. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, wenn man erkältet ist. Muss ich gleich noch einen zweiten Tee holen. Ja, aber richtig. Max, hast du es im Discord gelesen? Ich habe gesehen, der RF-Programmer hat es dir ja schon geschrieben. Das habe ich in einem der letzten Streams auch. Also, das stimmt, was er erzählt hat, ne? Also, falls du nass brauchst. Oder falls du irgendwie Storage brauchst für das Wublos-Archiv oder so auch immer, dann sag Bescheid. Kannst einen Ukraine 5800 Plus haben, aber, das ist halt der Nachteil, ohne Platten und RAM. Das heißt, du musst dann erst noch Niere und Leber verkaufen, dass du das auch bestücken kannst. Ich würde es dir normalerweise sogar mit dem RAM geben, mit dem es ausgeliefert wurde. Also mit 8 Gig RAM wurde es ausgeliefert. Aber mein Problem ist, ich habe von meinem Mini-PC die 32 Gig RAM rausgemacht und in das NAS eingebaut und die 8 Gig RAM vom NAS in den Mini-PC. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder zurückbaue, dann geht eine von den zwei Kisten nicht. Oder ich müsste das RAM splitten. 16 da, 16 da. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Hätte schon News dafür, ja. Dann können wir im Discord schreiben. Schicke ich dir das. Falls ich wieder planlos bin, weil ich... Mein Kopf ist eh massive PP, gerade jetzt auch noch mit Erkältung. Dann schreib's einfach, wenn ich ganz verchecke, schreib's einfach noch am nächsten Stream. Aber ich schicke dir das. Da ist es gut investiert. Hast du zufällig... Ja, das haben wir sogar im Stream schon mal ausprobiert. Sunshine. Das ist ein Nvidia GameStream Implementierung. Das ist eigentlich ziemlich nice. Das habe ich ausprobiert, um das hier mehr oder weniger zu bauen, was ich jetzt mit einer Capture Card gebaut habe. Ich wollte nämlich den Mini-PC, also sprich die Kiste hier, auf der ich gerade bin, wollte ich quasi auf dem zweiten Windows-Desktop verwenden, so wie ich es jetzt hier mache. Und das halt mit Sunshine als Streaming. Das hat auch, was Latency angeht und sowas, echt gut funktioniert. Zwar wirklich gut. Das hatte aber Probleme mit Copy-Paste und Sound. Und noch ein paar andere kleine Schönheitsfehler, sodass ich im Endeffekt gesagt habe, na, so 100% gut verwendbar ist das nicht. So, und jetzt finde ich... jetzt finde ich, habe ich ein gutes Setup. Guckt hier, jetzt habe ich... Ich versuche es nochmal kurz zu erklären. Also ich habe hier... Machen wir das mal auf Display. Ich habe hier ein Mini-PC. Das ist das, was ihr hier gerade seht. Mini-PC... 240 Hertz. Full HD-Bildschirm dran. Also nicht direkt dran. So, und ich habe den Mini-PC, den Output auf meinem zweiten Windows-Desktop. Ist super verwirrend, ich weiß. Aber das funktioniert folgendermaßen. Ich habe zwei Windows-Desktops. Hier, Desktop 1, Desktop 2. Kann man hin und her schalten dazwischen. Wenn ich hin und her schalte, dazwischen ist das quasi, wie ich es gerade gezeigt habe, hier einfach nur über Shortcut, ja. So, und was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Auf dem zweiten Desktop, wo ich jetzt hier auf Mini-Linux-PC bin mit 240 Hertz, funktioniert folgendermaßen. Das hier, ihr seht es ja auch gerade, das hier ist eigentlich ein OBS. Das ist ein OBS im Fullscreen. Jetzt was ich auf dem zweiten Desktop habe. Und ich habe eine Elgato 4K Capture Card oder 4K, wie heißt das Ding? Elgato 4K Pro, glaube ich. Die kann halt 1080p 240 Hertz capturen. Und das habe ich hier im OBS eingestellt. Seht ihr? Guck hier, OBS 240 Hertz. Und das OBS ist jetzt nicht für Stream, das ist wirklich nur einfach zum Fullscreen anzeigen auf dem zweiten Display. So, und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe Deskflow installiert. Deskflow ist ein Tastatur- und Maus-Sharing-Tool. Das habe ich unter Windows und unter Linux installiert. Guck hier, da läuft's. Deskflow auf Windows, Deskflow auf Linux. Und dann habe ich mir Tastaturmakro definiert. Hier, Switch 1, Switch 2. Und das Makro macht folgendes. Ich muss das andere zeigen. Hallo? Warum sackt die Logitech-Software so? Und was das macht ist, das drückt linke Windows-Taste und Control und den Pfeil nach rechts. Das macht, dass es auf den zweiten Desktop switcht. Und dann drückt es Alt-Ä. Alt-Ä ist ein Shortcut. Den habe ich in in Deskflow definiert und bedeutet, switche zum zweiten Rechner. Und der zweite Rechner ist halt der hier nebendran. Das heißt, was in Wirklichkeit passiert, wenn ich hier zwischen Windows und Linux wechsle, ist im Prinzip ein Makro, was vom ersten Windows-Desktop auf den zweiten Windows-Desktop switcht, auf dem OBS im Fullscreen läuft und dann per Deskflow die VM an meine Linux-Kiste shared. Die Maus an meine Linux-Kiste shared. Ich weiß nicht, was KVM-Aten ist, aber es ist ähnlich wie eine Software-KVM, ja. So, und das läuft halt ich will nicht sagen hundertprozentig latency-free, aber es ist nahezu latency-free. Und ihr wisst, wie sehr mich das abfuckt. Wir können übrigens mal einen Latency-Test machen, wenn ihr wollt. Also, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Machen mal einen Latency-Test. Ich weiß, RF Programmers hat er auch noch hier geschrieben. Gehen wir mal. Human Benchmark, Leute, meine Reaktionszeiten werden richtig mies sein. Weil mit Erkältung und Gedöns. Also mal 150, ich bin ein alter Sack, ne? Aber ich hatte bis vor kurzer Zeit noch 150 Millisekunden Reaktionszeit. Ich habe live bewiesen im Stream. Also mal gucken, wie das jetzt ist. Nicht schlecht, hä? Nicht schlecht. Chat. Müsst ihr zugeben. Nicht schlecht. Na gut, das war nicht so gut. Nicht schlecht. Das sind keine Boomer Reaction. 158 ist ziemlich gut. Das ist ziemlich nice. Ich wette mit euch, das ist wahrscheinlich eine bessere Reaktionszeit, als die meisten von euch haben. Sag ich jetzt einfach mal so. Also der Durchschnittswert hier ist angeblich 250, aber das auf 200 bis 200, das glaube ich nicht. Aber für mein Alter, Leute, ich werde dieses Jahr 42, ist so um 150, 160 rum echt gut. Sag ich jetzt einfach mal, so zum Selbstloben. So, jetzt machen wir mal kurz Human Benchmark Reaction Time. Jetzt gucken wir mal, wie hier die das könnte jetzt aber, ich meine, das hat jetzt sehr viele Sachen, die hier fehlschlagen können, ne? Oder anders reinspielen können. Das sind andere Rechner, Sachen übers Netzwerk weitergeleitet, Capture Card und so, also das ist jetzt mal sehr mit Vorsicht zu genießen. So, probieren wir mal aus. Naja, Leute, guck mal. 20 Millisekunden Unterschied. Ganz ehrlich, niemand von uns merkt wirklich so extrem beim Arbeiten auf dem Desktop und im Terminal hier 18, 19, 20 Millisekunden Unterschied. Ja, da sind wir uns ja einig, dass das Auge sieht ja eh nur pro 12 FPS pro Auge. Mit zwei Augen 24 und 48, wenn man das da auf den Kopf stellt. Nee, 12, nicht 10, 12. Das habe ich mal wissenschaftlich belegt, dass das so ist. Ich finde es geil, dass man damit teilweise die Leute auf Twitter und so immer noch triggern kann, ne, wenn man sowas schreibt. Omega Lul. Chat, irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe wieder komische. Lass mal kurz was gucken. Nee, das ist nicht mehr. Ich hatte doch mal das Problem, dass hier manche Sachen hier irgendwie mit so einem komischen roten und grünen Rand waren, aber das ist nicht mehr so. Das ist jetzt, seitdem ich die Farbe umgestellt habe in der Capture Card, ist das okay. Können wir noch mal kurz gucken. Naja, nee, nee, alles okay. Gut, exzellent. Ja, wie gesagt, Sunshine geht auch. Nee, mit Sunshine brauchst du das mit Deskflow nicht, weil Sunshine ja auch Tastatur und so, Tastatur und Maus mit captured. Aber wie gesagt, bei mir war Sunshine nur so semi-gut geeignet, ne? Also ich hatte da Probleme mit Copy-Paste und ich hatte Probleme mit Audio und sowas. Das war nicht so geil. Ich würde gerne ein kleines, privates, nicht kommerzielles Webtool hosten. Ist Headsner dafür das Beste oder wo host man am besten die kleine Sammlung von DB-Backend vor? Headsner ist nicht verkehrt. Nachdem alle gerade ein bisschen die Preise anziehen, ich finde, bei Headsner kann man nicht viel verkehrt machen. Ja, wenn du jetzt irgendwelche besonderen Hochverfügbarkeitsansprüche hast, dann. Wobei ich sagen muss, ich hatte persönlich bei Headsner auch noch nie einen Ausfall, ne? Und letztendlich, die Headsner Cloud-Kisten sind ja auch irgendwelche VMs. Also wahrscheinlich sind das irgendwelche Cluster da drüber, die dann im Zweifelsfall dich auch umziehen oder so. Aber vielleicht, also wenn die Hardware ausfällt, wirst du ein bisschen Downtime haben, denke ich mal. Aber insgesamt hatte ich da wenig Probleme. Wie gesagt, ist aber keine super teure Enterprise-Hardware oder so drunter. Aber preis-leistungsmäßig schlägt das nichts. Gibt aber noch ein paar andere Hoster, die so in ähnlichen Preisregionen spielen. Aber ich persönlich habe eigentlich die letzten Jahre über fast ausschließlich Hetzner benutzt. Mal ganz kurz für, ich weiß gar nicht mehr was genau, DigitalOcean? Was war das? Irgendwas habe ich mal in DigitalOcean gebastelt. Das gibt es aber schon nicht mehr. Und auch ganz vereinzelt mal Kleinkram bei Cloudflare. Wobei immer nur das Free-Tier. Weil es geht. Ja, und auf der Arbeit ist es eigentlich ausschließlich, sag mal, na okay, sagen wir 90% Google und 10% Azure. Also 90% GCP, 10% Azure. Azure. Ist OVH noch ein Ding? Ja, die gibt's auch. Wobei OVH, da wollte ich mir. Oh, und das stimmt. Eine Sache, Chat, eine Sache habe ich noch, die habe ich ganz vergessen. Wartet mal. Ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich habe bei IONOS, glaube ich. IONOS habe ich auch noch eine VM. Die habe ich aber gar nicht mehr in Betrieb. Die behalte ich aber da, weil. Ich habe mir mal da einen Lifetime 1-Euro-Server gekauft vor, boah, keine Ahnung, 8 Jahren oder so. Und er hat eine Public IPv4-Adresse. Also 1 Euro im Monat. Also Lifetime 1 Euro im Monat. Und die hat eine Public IPv4-Adresse. Allein schon dafür lohnt sich es, diese Kiste zu behalten. Ja, und OVH wollte ich mal benutzen, war aber nicht möglich, weil ich bei OVH mich angemeldet habe, habe mir einen Server gemietet und auf einmal habe ich eine Mail von denen gekriegt, ja, bitte scannen Sie uns Ihren Ausweis ein und schicken uns den. Habe ich gesagt, nee. Nee. Mach ich nicht. Das neu, weiß ich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also, das machen die schon eine Weile, wenn das immer noch so ist. Ja, und dann habe ich auch noch eine Lifetime-Kiste, aber die haben mich beschissen. Ich war mal bei einem Anbieter, ich sage jetzt explizit dabei war und empfehle ich auch nicht. Der hieß irgendwie was in Richtung Cloud at Cost hießen die, glaube ich. Ja, also. Man sieht schon, ein äußerst hochgeschätzter Anbieter. Sehr hochgeschätzter Anbieter. 15 Rezensionen, ein Stern. Ich glaube, den Anbieter gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Genau. Ich hatte nämlich auch dort mir einen Lifetime-Server gekauft. Der hat irgendwie, keine Ahnung, mal $31 oder sowas gekostet. Und habe ich mir gedacht, ey, für $31 Lifetime einen Server, macht es einfach mal. Genau hier, One Price per Life. Und anscheinend sind die aber mittlerweile pleite. So, und irgendwann, und irgendwann haben die dann gesagt, irgendwie, ja, wir sind so Business Talk, ja. Oh, wir freuen uns, Sie darüber informieren zu dürfen. Ihre Lifetime Subscription ist das Beste und eine Lifetime Subscription bleibt bei uns auch immer Lifetime. Deswegen sind wir sehr erfreut, Ihnen mitteilen zu dürfen, wenn Sie Ihre Lifetime VM weiter Lifetime-mäßig verwenden sollen, müssen Sie ab jetzt irgendwie einmal im Quartal eine Maintenance-Fee bezahlen. Das haben die halt gemacht, weil die es halt ansonsten sagen müssten, dass die Lifetime VM nicht mehr Lifetime ist, ja? Haben sie gesagt, es ist einfach eine Maintenance-Fee. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ganz ehrlich, für den Preis, bei diesem Schrottding, dann könnt ihr mich mal, ich bezahle hier keine Maintenance-Fee. Was ist denn Windscribe? Habe ich noch nie gehört. Lul. Ja, da können die lange bitten, oder? Aber die haben das bestimmt auch schön verkauft. So nach dem Motto, wir freuen uns, Ihnen stets den höchsten Service bieten zu dürfen und sowas. Das ist ja dieses Business Talk. Kannst du gleich komplett in die Tonne kloppen. Tja, aber ganz ehrlich, selbst schuld, oder? Wer seine Rechnung nicht bezahlt, wird irgendwann gebannt. Und Hetzner weist sich da auch fünfmal oder so drauf hin. Erst werden die Kisten abgeschaltet und dann kriegst du eine Ware. Also ganz ehrlich, irgendwann muss man halt auch mal seine Rechnung bezahlen. Man, ja, 3 Cent ist irgendwie lächerlich, aber ja, ab wo sollen sie anfangen? 3 Cent, 30 Cent, 3 Euro? Teamspeak, ja. Wisst ihr eigentlich, dass Teamspeak enorm abartig zu hosten ist? Man würde eigentlich davon ausgehen, Teamspeak ist so eine Anwendung. Startest du so eine Teamspeak-Exe. Nee, nicht Exe. Teamspeak bin, dann geht das. Aber Teamspeak ist von der Lizenzierung und allem drum und dran wirklich so eklig zu hosten. Hat keiner richtig Bock drauf. Und mal davon abgesehen, mittlerweile ist es ja auch gar nicht mehr so verbreitet. Wobei viele, die auf Qualität und Latency Wert legen, tatsächlich immer noch auf Teamspeak sind. Ach, die haben gesagt, wir haben nie angegeben, wessen Lifetime wir meinen. Oh Gott, das ist natürlich auch harter Scam, wenn man schon, wenn die schon so argumentieren. Ja, klar, ja. Das gibt es auch noch, ja. Hat sich aber nie so großartig durchgesetzt. Mumble. Ah, Hustwurz. Was soll ich gucken? Irgendwas sollte ich mir doch einmal anschauen hier. Das da, oder? Da rege ich mich aber auf, wenn ich das jetzt angucke. Radschnellweg FRM1. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal und ich reg mich auf über bürokratische Sachen und Generell muss man ja sagen, Radinfrastruktur ist schon hart grenzwertig hier teilweise. Ganz ehrlich, ich glaube, keiner interessiert sich für TeamSpeak 5 und 6. Die mimen das ja selbst auf Twitter schon. Du meintest letztens mal, ja, Moment, ich switche mal hier rüber. Chatterino finde ich irgendwie viel nicer zum Lesen mittlerweile. Du meintest letztes Mal ja, dass du zwei NVMe-SSDs als RAID 1 hast. Ja. Welche du dann in der Nacht auf eine HDD runterschreibst. Muss, kann ich mir die HDD als Backup vorstellen und die SSDs fungieren als eine Art Cache unterm Tag? Oder hast du die NVMe so groß, dass du dort auch alles... Nee. Falls sie nur als Cache fungieren, löschst du in der Nacht alles runter von... Ja, das ist so, wie du schreibst. Also, mein Plan... Also, es ist noch nicht hundertprozentig klar, wie ich es machen werde. Aktuell. Oder scheiß drauf, wie es aktuell ist. So. Also, was ich vorhab ist, auf dieses SSD RAID 1, da kommt alles drauf. Meine VMs, meine LXC-Container und alle möglichen Sachen, die ich so 24/7 laufen habe. So, mein DocPloy mit den ganzen Services drin, mein Home Assistant und so Zeug. Ist alles auf der SSD drauf. 24/7. Es wird da auch nicht runtergemoved oder so. Das wird nur einmal nachts quasi, ich sag mal ganz stumpf, geersynkt. Auf eine Platte, die sonst halt ausgeschaltet ist. So ist es, so ist der Plan. Ja. Vielleicht da auch auf die Platte, die wir dann im nächsten Stream schucken aus dem externen Gehäuse. So, was ich jetzt mit dem Caching, was du meinst, was wir das letzte Mal gemacht haben, ist folgendes. Ich habe in OMV MergerFS installiert. MergerFS ist ein Overlay, nee, nicht Overlay, Union File System. Das heißt, du kannst zwei Ordner nehmen, die können auf unterschiedlichen Laufwerken liegen. Und bekommst einen Union View da drauf. Also sprich, wenn Datei A in Ordner A liegt und Datei B in Ordner B liegt, hast du dann in deinem MergerFS View A und B im gleichen Ordner liegen. Sieht aber nur so aus, unter der Haube sind die schon auf unterschiedlichen Platten. Und jetzt kann man Folgendes machen. Wenn in diesen Union Mount Point, diesen MergerFS Mount Point, wenn da Dateien geschrieben werden, kannst du sagen, leg die Datei immer erst auf Pfad A an. So, Pfad A könnte dann zum Beispiel die SSD sein. Das heißt, alle Sachen, die da reingeschrieben werden, die landen erstmal auf der SSD. Und dann habe ich nachts, soweit ist der Plan, dann habe ich nachts ein kleines Skript, was die Sachen von der SSD auf die HDD verschiebt. Aber nachdem ja sowohl SSD als auch HDD zusammen gemerged sind in diesem einen View, erkennt man gar nicht, worauf es liegt, ob auf SSD oder auf HDD. Es sieht einfach so aus, als ist es immer da. Aber ich kann saumäßig schnell reinschreiben, weil neue Dateien immer erstmal auf der SSD landen und dann nachts einmal weggemoved werden auf die HDD. So, weggemoved heißt auch, die SSD hat wieder Platz. Soweit in der Theorie. Wie gesagt, jetzt, wir haben das im letzten Stream ausprobiert, das funktioniert prinzipiell auch, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich das jetzt schon Monate am Laufen oder so und wüsste, das ist das Beste ever. Ja, und so werde ich das dann wahrscheinlich machen. Einzige Sache, wo es failen kann, ist, wenn du Dateien transferierst, die größer sind als dein SSD-Write-Cache. Also mein SSD-Write-Cache, sagen wir mal, hat noch 700 Gig oder so frei und ich kopiere jetzt eine 1TB-Datei, das funktioniert nicht. Ja, sie muss schon im Stück auf die SSD passen. Aber ganz ehrlich, wie oft kopiert man Dateien, die größer als 1TB sind? Das kommt auch äußerst selten vor. Und dann kannst du MergerFS, glaube ich, immer noch einstellen. Dateien, die größer sind, sollen da erstellt werden und sowas. Max, ich muss morgen 8 Stunden Bahn fahren ohne Verspätung. Boah, viel Glück. Das wird grausam. Max, dann trinken, ja, eine sehr gute Idee. Mache ich jetzt. Mache ich jetzt. Chat. Ich muss mir schnell noch was zu trinken holen. Dass meine Erkältung schneller weggeht. Ich hole mir noch mal einen Tee unten. Bin gleich wieder da. Ich könnte euch eine Runde, in der Zwischenzeit eine Runde Askiquarium angucken. So, wieder da. Wasserkocher ist an. Muss ich also gleich holen. Boah, Chat, das ist echt der Wahnsinn, ne? Wenn man erkältet ist. Ich bin jetzt ein bisschen außer Atem vorm einfach nur Treppen hochlaufen, ne? Fast schon wie früher, wo ich noch 25 Kilo fetter war. So, dann gucken wir uns mal das Video an, ohne, und ich versuche ohne, um mich nicht aufzuregen. 34 Kilometer Radschnellweg zwischen Perfektion und Matsch. Tja, das hier sieht richtig gut aus, ja. Wisst ihr, es gibt ja viele Autofahrer, habe ich mich früher übrigens auch immer drüber aufgeregt, ja. Die viele Autofahrer, die regen sich drüber auf, wenn sie Fahrradfahrer auf der Straße sehen, obwohl direkt ein Fahrradweg daneben ist. Habe ich früher auch gemacht. Chat, wer von euch macht das noch? Gibt bestimmt viele, die das machen. Ich kann euch aber jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das hat oftmals seinen Grund, dass die Leute auf der Straße fahren. Weil die Fahrradwege oftmals dermaßen beschissen sind, dass du gar nicht richtig drauf fahren kannst. Straßen sind meistens relativ gut in Schuss. Der Fahrradweg, der daneben ist, ist verwurzelt und huppelig ohne Ende. Den kannst du nicht richtig fahren, ohne dass dir nach 2 Kilometern massiv der Arsch wehtut. Fahrradwege gehören auch einfach so auf. Ja, das ist, also die Infrastruktur ist teilweise echt räudig. Was ich halt auch immer affig finde, ist, wenn du Leute hast, die auf der Straße dann auch noch nebeneinander fahren und sowas. Das muss nicht sein. Das würde ich auch nicht machen. Was ich auch immer doof finde, sind Leute, die quasi rechts vorbeifahren an der Schranke und sich dann vor alle stellen und sowas. Finde ich auch blöd. Ich bleibe einfach an der Stelle stehen, wo ich halt jetzt bin. Ich überhole da keinen mehr an der Schranke oder so. Ja. Aber die Fahrradwege sind schon oftmals echt beschissen.
34 Kilometer, 2 Stunden von Darmstadt bis mitten rein nach Frankfurt zur Hauptwache. Und diese Fahrt ist ein bisschen wie Deutschland in einem Video. Erst suchst du Radwege wie Ostereier, dann fährst du
lauter.
Plötzlich auf einem richtig...
Warum ist denn das so leise?
...guten Radschnellweg...
Oder ist mein Ohr einfach verstopft?
...schnitt mit Lichtbreite und Komfort und dann endet's. Und du stehst im Matsch, schiebst durch Drängelgitter und bist wieder im ganz normalen Radnetz-Abenteuerland.
Ja, so.
Ich bin Marvin, Verkehrsplaner im Studium.
Marvin.
Und heute geht's um den Radschnellweg FRM1 von Darmstadt nach Frankfurt.
Auf geht's.
Denn bei Stadtlandrad schauen wir uns an, wo Radverkehr richtig gut funktioniert und wo er sich eher so anfühlt wie wir haben's versucht. Ich bin die Strecke komplett gefahren von Darmstadt Hauptbahnhof nach Frankfurt zur Hauptwache.
Auch ja, also durch die Frankfurter Innenstadt habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich bin schon öfters mal die Strecke gefahren, mein Radweg von Hanau nach Frankfurt. Und bin dann aber immer wieder an der Brücke umgedreht, weil in die Innenstadt rein habe ich echt keinen Bock. Ich sehe das ja morgens, wenn ich auf die Arbeit laufe, wie voll es da teilweise ist und wie abgedreht die teilweise fahren. Da würde ich nicht im Fahrrad durch wollen.
Wenn sie offiziell noch nicht komplett fertig gebaut ist. Dazu gibt's unterwegs meine Kommentare, ein paar Fakten zum Radschnellweg und am Ende die große Frage: Wie nah sind wir an einer echten durchgehenden Pendlerroute?
Wahrscheinlich sind wir da noch eine ganze Ecke von weg.
Was ist der FRM1 überhaupt? Der FRM1 ist Hessens Vorzeigeprojekt. Eine
Schon
Radschnellverbindung.
geil, wenn das schon das Vorzeigeprojekt ist, ne? Wenn schon das Vorzeigeprojekt wahrscheinlich nicht richtig funktioniert. Die China-Chinesen hätten wahrscheinlich in der Zeit, wo der Fahrradweg gebaut wird, schon 5 Flughäfen gebaut oder so. Gut, ich meine, dort wären wahrscheinlich dann auch 20 Arbeiter jeweils im Fundament eingegossen worden und hätte keinen interessiert. Aber muss es ja mal nicht übertreiben. So ein Zwischending wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Jetzt nicht 15 Jahre Machbarkeitsstudie und dann die seltene Wildgrille, die nistet und deswegen nichts gebaut werden kann. Aber vielleicht auch nicht 20 Leute im Fundament eingießen. So irgendwas dazwischen, so was halbwegs schnell geht, aber sicher ist. Das wäre doch schon mal ganz nice.
Zwischen Frankfurt und Darmstadt. Offiziell ist die geplante Länge mit 25 Kilometer angegeben.
Egelsbach. Das ist auch so ein egal. Ja, so, Tee ist, ich habe gerade meinen Tee gebracht bekommen. Egelsbach ist auch so ein Kackdorf, Alter.
Je nachdem, wie man die innerstädtischen Zubringer mitzählt, wirkt es in der Praxis natürlich auch länger. Die Idee dahinter?
Also ungefähr 34 Kilometer ist es auch von Hanau nach Frankfurt. Also den Mainradweg von Hanau nach Frankfurt, also da, ne, von mir bis nach Frankfurt, dort wo ich arbeite in der Innenstadt. Das sind auch so ungefähr 34 Kilometer einfach.
Möglichst nah an der Bahnstrecke Frankfurt nach Darmstadt, damit du flexibel kombinieren kannst. Also Rad, S-Bahn und dann wieder aufs Rad. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Stand Ende 2024 ist der südliche Abschnitt zwischen Langen und Darmstadt Nord durchgehend fertig.
Aha.
Circa 11 Kilometer sind es bereits. An Spitzentagen fahren da schon über 2000 Radfahrende pro Tag. Genau in der Größenordnung, die vorher prognostiziert wurde.
Ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein bisschen zu laut. Weiß nicht.
Und diese
Ja,
Route
viel
hat ein
angenehmer.
paar echte Details, die es so gerne auf mehr Radwegen geben könnte.
Aber Chat, wann wird dann geflamed? Ich will wissen, wo geflamed wird. Weil wenn das jetzt einfach alles gut ist, dann freue ich mich und dann muss ich das Video ja nicht gucken. Hier. Wo es bergab geht, okay. Wir skippen mal bis zu der Stelle, wo es schlecht wird.
Provisorien, weil das Umfeld perspektivisch nochmal umgebaut werden soll. Dann
Ja, das ist schon wieder eklig.
geht's Richtung.
Ich mein, immerhin ist das hier ein bisschen. Aber das geht
B486.
aber noch. Das geht ja noch. Nee, das ist immerhin eine komplett eigene Spur und so. Weil Spur kann man jetzt nicht dazu sagen, aber
Und dort endet für
sogar ein
mich
bisschen abgetrennt und so, das ist schon okay.
die durchgehende Radschnellwegqualität. Bevor wir in den Außerortsteil kommen, gibt es hier noch eine sehr ungewöhnliche Fahrbahneinengung.
Was? Da muss man rüber?
Radschnellweg auf unter 2 Meter Breite. Und jetzt kommt der Teil, der ehrlich gesagt noch
Okay,
ein bisschen
das ist
weh
jetzt Vorstufe vom Feldweg.
tut, weil er zeigt, warum Stückwerk so frustrierend ist. Du warst gerade noch auf der hochwertigen Trasse und plötzlich bist du wieder im normalen Wegenetz. Erst sind wir noch auf
Und
Landwirtschaft.
jetzt bist du hier durch den Matsch? Ja, das ist ja für'n Arsch.
Wirtschaftlichen
Moment, hat
Asphalt
er nicht gesagt, der Weg ist fertig?
Wegen unterwegs. Aber dann kommen auch die Waldwege.
Ja, vor allem für das Problem bei sowas ist, du kannst sowas mit einem normalen Straßenrad, also mit so einem Straßen, sowas, was allgemein so unter Rennrad gilt, ja, kannst du sowas schon fahren, aber schön ist es nicht. Das ist doch nicht mal asphaltiert, das ist so Kies oder sowas drauf. Also mit einem Straßenrad kannst du, das geht schon, ja. Aber voll ist was anderes.
Und im Februar mit Forstwegen.
Vor allem habt ihr da wieder, guckt euch mal die Einschläge da an, die es da gibt, die Schlaglöcher und sowas. Ist bei uns hier auf Waldwegen auch oft so. Da musst du echt ganz genau gucken, wenn du da durchheizt.
Dinger grauenvoll.
Ja.
Matschpiste, grobe Steine, eine Rüttelplatte.
Alle, überlegt euch mal, wie eklig das ist, wenn es wirklich mal frisch geregnet hat. Also auch richtig viel, ja. Das hier sieht so aus, als ist es schon seit ein, zwei Tagen halt trocken und halt immer noch matschig. Ja, also das ist natürlich für so einen speziellen Radschnellweg irgendwie ziemlich kacke. Ich würde sagen, das ist so ein Zwischending zwischen festgetretener Erde und ein bisschen so Kies oder sowas. Aber das ist so ein typischer Waldweg, wie das bei uns ist. Es gibt, ganz ehrlich, Leute, ich mag diese Waldwege überhaupt nicht. Ja, da liegen auch so viele Steine drüber, wo ich da immer denke, ey, wenn das mal der falsche Stein ist, dann hast du gleich den Reifen platt und sowas. Und ich habe ja nicht die Rennradreifen, ich habe ja schon ein bisschen dickere drauf. Glaube ich. Was habe ich drauf? 44? Ich weiß es gar nicht. Gibt es 44er? Moment, wir gucken einfach mal. Muss mal. Ausrufezeichen Fahrrad. Weiß es gar nicht, was für Reifen ich genau drauf habe. Lass mal kurz gucken. Ich habe gar nichts anscheinend. Genau, ich mag auch Feldwege. Ich mag diese Waldwege, die man da im Video sieht, nicht. So richtige Feldwege, wo quasi einfach nur feste Erde ist oder so, gerade bei schönem Wetter, die fahre ich mit dem Gravelbike mega gern. Aber diese Kies-Split Waldwege, die mag ich gar nicht. So, also Reifen. Reifen, Ausstattung. Laufräder. Nee. Reifen. 44, nicht 40, nicht 44. 40. Habe ich. Also die sind schon deutlich robuster, haben ein bisschen Profil und sind auch ein bisschen breiter. Das kannst ein bisschen weniger Luftdruck reinmachen, als jetzt irgendwelche Straßen, reine Straßenreifen. Damit kann man solche Wege noch fahren, aber wirklich mit einem reinen Straßenfahrrad sind diese Wege echt nicht toll.
Und dann kommt noch ein Drängelgitter.
The fuck? Was ist das?
Und ich sag's ganz klar.
Ja, das ist ja mal komplett für den Arsch.
Wenn ich mein Fahrrad dann nicht normal durchfahren kann, dann ist das keine zeitgemäße Radhauptroute.
Ja, sehe ich auch so.
Das ist ein Hindernis.
Vor allem, dass es immer regelmäßig dann auch Straßen crossed und so. Straßen crossed. Das ist alles suboptimal.
In Dreieich-Buchschlag geht's dann durch Nebenstraßen. Hier gibt's viele Villen, viel Grün. Insgesamt ist dieses Viertel wohl sehr wohlhabend.
Aha.
Und danach geht's wieder in den Wald Richtung Neu-Isenburg. Die Wege,
das, ganz ehrlich,
auch teilweise.
Ich finde, das sieht nicht aus wie so ein primärer Radschnellweg oder sowas. Für mich sieht das aus wie ganz normale Waldwege, die ich auch hier regelmäßig fahre. Überlegt euch mal, diese so Radwege sollten ja auch dafür sein, dass du morgens und abends auf die Arbeit fahren kannst und zurück. Mach das mal. Fahr mal so ein Ding. Ich meine, du musst was anderes anziehen, wenn du sowas fährst, ja. Mach das mal. Fahr das mal. Du bist sowas, also wenn das nass ist, du bist sowas von dreckig und dein Fahrrad ist dreckig. Und fahr das mal vielleicht beispielsweise auch ein bisschen später und sowas, ja. Brauchst du eine echt gute Lampe. Mit auch ein bisschen Akkuleistung. Aber du bist sowas von dreckig danach, ja? Also das sollte, es ist, das, also das so quasi als Fahrradstraße oder so oder Fahrradautobahn oder wie auch immer, das passt da hinten und vorne nicht.
So grob, dass es dich wirklich durchschüttelt. In dieser Jahreszeit liegen wirklich überall Baumstämme entlang der Waldwege. Entlang der schnurgeraden Wege bewegen wir uns nun Richtung
Oh,
Neu-Isenburg.
ich mag solche Wege auch nicht. So Wege, die durch den Wald gehen und kilometerweise einfach nur geradeaus gehen. Das mag ich nicht. Ich mag schon den Untergrund nicht. Und irgendwie, da ist auch so nix. Da kommst du immer so vor, als kommst du überhaupt nicht voran.
Am Ortseingang unterqueren wir nun eine Umgehungsstraße. Für uns geht's erstmal weiter auf dem Schutzstreifen der Kurt-Schumacher-Straße. Alles noch kein Radschnellwegstandard.
Ist ganz normale Straßen hier. Habt ihr es übrigens hier? Ist auch immer
Kein
geil, ne?
Radschnell.
Das ist auch immer geil. Hier ist ein Radweg. So, da fragt man sich immer, wo der weitergeht, ne?
Weiter auf dem Schutzstreifen der Kurt-Schumacher-Straße.
Guck, hier ist noch sowas, so, soll sowas ähnliches sein wie ein Radweg. Und jetzt?
Alles noch kein Ratsch.
Jetzt ist er einfach fertig. Gut, man könnte jetzt sagen, ja klar, ne, muss hier halt über die Gas fahren oder so, aber es ist einfach weg. Und danach fängt er wieder an.
Wegstandard.
Nee, danach fängt er nicht an. Danach kommt erstmal Bushaltestelle und sowas. Was ich auch toll finde, hier bei uns in der Nähe gibt es Maps Frankfurt. Eine der Stellen, wo ich echt immer richtig ungern langfahre, Rodenbach, irgendwo in der Nähe von Hanau. Ja, genau so. Da geht hier eine Straße durch. Hanauer Landstraße. Jetzt machen wir hier mal Street View. Ja, da fährt man dann hier rein. So. Also, du, hier, das da, das hier ist ein ganz brauchbarer Radweg. Ja, also hier mit Asphalt und so, den kann man wirklich fahren. Die ganze Strecke hier lang. So, aber sobald du hier ins Ort reinkommst, hört der extra Radweg erstmal auf. Und es gibt auch für beide Seiten nur den hier. Ist klar, ist zu klein. Aber dann wird das zu einem Rad-Schrägstrich-Fußgängerweg, der zwischendurch auch noch. Bin ich ja schon vorbei? Hier, der zwischendurch auch noch Bushaltestellen hat. Also, das ist wirklich mega für'n Arsch. Da stehen dann hier die Leute rum, hier fährt dann noch, hier halten dann teilweise noch random irgendwelche Autos, wir hoffen, dass gerade kein Bus kommt. Da fahre ich so ungern lang hier. Und hier haben sie mal wieder gedacht, ach komm, können wir mal ein bisschen rot machen. Ja. Und ein weiteres Problem, was man da hat, ist, dass man an den, das ist wahrscheinlich bezeichnend für ganz viele solcher Wege in Deutschland, dass man an diesen Einfahrten teilweise die Dinger, die sind teilweise, das hier geht noch, die sind teilweise nicht richtig abgesenkt. Das heißt, du musst da hier drüber fahren, ne? Und dann musst du hier bremsen und ganz langsam hier hochfahren, dass du dir nichts irgendwie in Reifen reinbeißt, so. Und schon ganz schön für'n Arsch. Ja, guck mal, seht ihr, wie hoch das ist? Seht ihr, wie hoch das ist? Fahr da mal hier drüber mit 20 Sachen oder so. Macht es mal. GLHF.
Nach Neu-Isenburg geht's wieder in Richtung Frankfurt. Wir unterqueren die A3 und danach sind wir offiziell in Frankfurt am Main.
Übrigens,
Wir unterqueren die A3 und danach.
solche Unterführungen hier gibt es bei uns in der Ecke auch einige. Die sind teilweise komplett überschwemmt, wenn es mal viel geregnet hat. Da steht dann gefühlt ein halber Meter hoch das Wasser drin, manchmal in solchen Unterführungen. Komplett für den Arsch, kannst du überhaupt nicht fahren.
Sind wir offiziell in Frankfurt am Main. Warum ist der nördliche Abschnitt eigentlich noch nicht fertig? Und jetzt kommt wieder die logische Frage. Warum endet der gute Standard eigentlich in Langen? Und warum ist der Abschnitt Richtung Dreieich, Neu-Isenburg und Frankfurt noch nicht durchgehend? Ja. Offiziell ist es ziemlich klar benannt. Die Abschnitte Langen-Nord, Dreieich, Neu-Isenburg und Frankfurt sind noch in der Planung.
Ey, und allein schon, wenn ich das
Nord,
hier so sehe...
Dreieich, Neu-Isenburg mal, und Frankfurt...
Was du hier für ein hin und her machen musst. Vor allem, das sind solche Dinger... Meint jemand wirklich ernsthaft das hier, ja, wo auch Fußgänger und allem am Start sind, das hier wäre eine, vor allem, was ist denn das für ein Untergrund hier? Meint wirklich jemand, das hier wäre eine gute Idee für so eine Fahrradautobahn? Stell dir mal vor, hier fahren im Sommer wirklich viele Leute dran. An der Ecke dauert es doch keinen Tag, da gibt es irgendeinen Unfall. Zum Glück wahrscheinlich nicht so schlimm, weil die Leute nicht so schnell sind auf beiden Seiten, aber. Hast du mittlerweile CashiOS im Dual Boot installiert oder ist das wieder eine VM? Weder noch. Das ist CashiOS. Da ist doch ja, der Spiegel, der reißt da voll raus. Das ist ein Mini-PC mit AMD Ryzen. Richtiger HS ist der Ryzen. Wo steht's hier? Hier, 7840 HS. Mini-PC. Aber ich habe es trotzdem auf dem zweiten Desktop. Per Capture Card. Der zweite Desktop ist Output wird gecaptured vom Mini-PC.
In der Planung. Und mit dem Bau einzelner nördlicher Abschnitte soll 2026 begonnen werden. Stand
ja,
März
2026. Soll begonnen werden. Soll begonnen werden. Da wird erstmal noch, ne, es ist ja schon Anfang 2026, da wird jetzt erstmal die 50. Machbarkeitsstudie durchgeführt.
25. Das ist genau der typische Zeitfresser-Mix. Trassenvarianten, Abstimmung über mehrere Kommunen und Richtung
Guck mal, das macht doch ernsthaft. Das macht doch absolut
Trassenvarianten.
Keinen Bock, hier mit dem Fahrrad zu fahren, oder? Das ist eine stinknormale Straße. Was hat das mit Fahrrad, mit Schnellweg zu tun? Das ist eine ganz normale Straße. Mit wahrscheinlich sogar morgens relativ viel Betrieb.
Abstimmung über mehrere Kommunen und Richtung Frankfurt werden die Randbedingungen komplexer. Und Frankfurt selbst hat da nochmal eigene Großstadtrealitäten.
Ja.
Die Stadt teilt die Strecke in Stadtwald und Stadtraum und hat Vorplanungen beschlossen.
Alter! Gerade ein Zug, so eine halbe Notbremse hingelegt, ein bisschen weiter weg.
Weitere Planungsaufträge im Volumen von 2 Millionen Euro bewilligt. Der Beschluss dazu aus dem Juni 2025. Dazu kommt ein ganz konkreter Bremsklotz. Der Abschnitt im Ziegelhüttenweg soll zwischen Oktober 2025
da weiß ich, wo das ist, der Ziegelhüttenweg.
Und März 2028 von der Deutschen Bahn als Baustellenanbindung für die Forsthausbrückenerneuerung genutzt werden. Und die Herstellung der
Fährst du manchmal mit dem Fahrrad zur Arbeit? Ich würde gerne, ich habe aber keinen Bock auf Frankfurt Innenstadt, auch wenn es nicht viel ist. Hier geht die Brücke rüber, ne, vom Südbahnhof. Ich weiß nicht genau, wo das Südbahnhof ist. Ist das hier direkt am Südbahnhof? Es muss aber hier irgendwo muss. Ja, hier ist doch Südbahnhof, ja klar. Oder ist hier der Südbahnhof? Nee, der Südbahnhof, der ist. Man läuft ja quasi vom Südbahnhof hier so mehr oder weniger dann hoch. Wie lange wäre das circa mit dem Rad? 1,5 Stunden. Ungefähr einfach. So ungefähr. Ja. So ungefähr 1,5 Stunden, würde ich sagen. Das sind 34 Kilometer, aber du kannst ja da nicht von Anfang bis Ende durchheizen.
Schnellverbindung ist dort erst ressourcenschonend nach der DB-Bauphase vorgesehen. Und das ist genau dieser Moment, wo du merkst, Radschnellwege sind nicht nur Asphalt. Das ist auch viel mit Koordination, Baustellen, ja. Logistik, Zuständigkeiten, der Finanzierung. Und ja, dafür brauchen wir insgesamt einfach Geduld.
Nee, ich Frankfurt. Ganz ehrlich, ich hätte auf sowas absolut auch keinen Bock, mit dem Fahrrad zu fahren.
Ankommen im Stadtraum und wieder Mischverkehr. Und dann Frankfurt Süd. Wir fahren unter den Bahngleisen
jetzt,
durch.
Wollte ich sagen, jetzt sind wir am Südbahnhof, ne?
Und obwohl du hier eigentlich merkst, okay, das ist doch jetzt der Anschluss.
Ach, hier ist
du erstmal wieder auf die Straße.
Glaub. Nee.
Geworfen.
Also, ich weiß nicht, wo wir sind. Doch, ich weiß, wo wir sind.
Das ist doch jetzt.
Hier neben, hier rechts, oder? Hier rechts ist der Ausgang vom Südbahnhof.
Anschluss. Wirst du erstmal.
Oder? Nicht sicher.
Mal wieder auf die Straße geworfen. Kreisverkehr neu gebaut und Radverkehr eher so Mischverkehr und gut. Während wir durch den Stadtteil Frankfurt-Sachsenhausen fahren.
Hier hinten hat übrigens irgendwo in der Ecke, muss glaube ich auch der Held der Steine seinen Laden haben.
Sieht man deutlich die Herausforderungen gründerzeitlicher Stadtquartiere.
Boah, ey Leute, guckt euch mal das an. Das hat doch jetzt wirklich nichts mehr mit Fahrrad-Schnellweg zu tun. Ne? Es ist ganz normales Rumgezuckeln mit dem Fahrrad durch die Frankfurter Innenstadt. Immer mit dem Gefahr, dass irgendein Depp nicht guckt, nicht umfährt. Ich spreche aus Erfahrung. Mit dem umgefahren werden.
Hoher Parkdruck und viele
abgestellte Fahrzeuge. Boah, ey, guckt euch das mal an, wie beschissen das ist.
Und dann, völlig plötzlich, eine richtig schöne Protected Bike Lane.
Tja. Und da aber sieht man. Die hört wahrscheinlich dann gleich wieder auf.
Frankfurt kann das. Aber es ist eben nicht überall. Dann überqueren wir den Main über die alte Brücke. Und ich will mich auf Nebenstraßen einsortieren. Nur, in der Innenstadt sind viele fahrradfreundliche Nebenstraßen in der Praxis oft Zubringer zu Parkhäusern. Mit vielen parkenden Autos.
Oh, ey. Das ist der Grund, warum ich nicht mit dem Fahrrad morgens auf die Arbeit fahren will. Wegen genau sowas. Das sind zwar nur die letzten 4 Kilometer oder so, aber das sind die größten Abfahrkilometer überhaupt.
Wenig Platz. Zu viel Slalom.
Guckt euch das mal an.
Und genau hier endet meine Fahrt. Hauptwache. Zeil. Die Hochhäuser im Blick. Und ich denke mir, wenn der FRM1 irgendwann durchgängig fertig ist.
Ja, wie soll der überhaupt durchgängig fertig werden? Weil ich meine, die können ja nicht das jetzt in Frankfurt großartig anders machen. Also doch, ich nehme das zurück. Das könnten sie schon. Aber da besteht, glaube ich, keinerlei Wille dazu.
Das ist eine richtig starke Pendlerachse. Aber solange die Lücken noch matt, Strängelgitter und Mischverkehr sind, bleibt es eine Route für Leute, die es wirklich wollen. Das Fazit.
Ach, hier sind wir jetzt. Ja, auf der Zeil. Hauptwache. Hauptwache ist, glaube ich, hier unten. Da geht's runter. Hier ist auch der Weihnachtsmarkt.
RM1 schon richtig gut macht und was noch fehlt. Mein Fazit in 3 Punkten.
Ja, guck, hier geht's runter zur Hauptwache. Frankfurt, Goethestraße, Louis Vuitton Store, zahl die Kollektion bar. Fick auf Sponsor. Ist mal, guck mal, hier irgendwie hoch ist die Goethestraße.
Erstens, der ausgebaute südliche Abschnitt zeigt, wie gut das funktionieren kann. Breite,
ja, da hätte ich auch Bock drauf
direkte
zu fahren.
Führung und diese Alltagsdetails wie Haltestützen und Schrägwurfmülleimer. Zweitens,
die Schrägwurfmülleimer, das ist ja was Nices. Ist mir noch nie aufgefallen.
Die Nutzung ist da. Das ist keine sinnlose Asphaltfläche. Über 2000 Radfahrende am Tag in der Prognosengrößenordnung. Und an Spitzentagen wird das auch schon erreicht. Und das, obwohl der Weg noch nicht mal zur Hälfte fertig ist. Drittens. Die größten Probleme sind die Brüche. Knotenpunkte, Mischverkehrabschnitte, Barrieren und die fehlende Durchgängigkeit Richtung Frankfurt. Und ja, Planung und Finanzierung laufen weiter. Frankfurt hat Beschlüsse durchgeführt, Planungsgelder zur Verfügung gestellt, also der Bau soll in Teilen ab 2026 starten. Aber es gibt auch harte Abhängigkeiten wie DB-Baustellen bis 2028 im Stadtraum. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Was muss ein Radschnellweg für euch erfüllen, damit ihr wirklich sagt, okay.
Ganz ehrlich, sowas wie hier durchgehend wäre super. Und wo man halt nicht extra irgendwie was Neues bauen kann, dann halt so, dass du eine eigene Spur, einen eigenen Weg wirklich für die Fahrradfahrer hast, dass du nicht permanent da irgendwie drumherum dingsen musst und dir irgendeiner einen Weg reinfährt und das ist alles von der Arsch. Oder das Ausweichen musst doch gar auf dem Fußgängerweg. Ja, also sieht's aus. Wahrscheinlich wird das Ding nie fertig werden. Bei uns dauern ja Bauvorhaben immer Jahrzehnte. Was macht eigentlich Stuttgart 21, wo wir gerade beim Thema sind? Moment, sollte Stuttgart 21 nicht eigentlich letztes Jahr schon eingeweiht werden? Sekunde. Was macht denn das eigentlich? Dauert noch länger. Stuttgart 21 im freien Fall. Wisst ihr übrigens, wisst ihr, wofür 21 steht? Nicht nachgucken. Das steht für das 21. Jahrhundert. Das 21. Jahrhundert ist schon zu einem Viertel vorbei. Und das Ding ist immer noch nicht da. Ja, letztendlich ist es, die Bahn plant das Ding und dementsprechend ist die Bahn dafür auch verantwortlich. Dieses ganze Fingerpointing da immer. Kann durchaus sein, dass ich die Strecke sogar früher, Ulmen, nicht Ulm. Weil ich bin öfters an Stuttgart früher vorbeigefahren. Mannheim, Stuttgart, Ulm. Moment, es gibt Führungen für die Baustellen, geil. Also ich weiß, dass sich der Weg früher nach Ulm immer enorm gezogen hat. Da musste man irgendwie so einen Berg oder sowas hoch und das war immer super lahm. Und die Busfahrer waren extrem unfreundlich in Ulm, da kann ich mich noch früher dran erinnern. Rest war Ulm aber echt okay. Auch wenn ich da jetzt nicht mehr unbedingt hin müsste. Aber an sich ging's klar. Die Anzeige ist raus, hoffe ich mal. Okay, Leute. Ich glaube, ich gehe jetzt was futtern. Vielleicht geht's mir morgen soweit gut, dass wir auch. Also mir geht's tatsächlich jetzt ein bisschen besser auch schon. Ganzen Tag im Bett liegen ist auch nicht gut. Vielleicht geht's mir morgen soweit gut, dass wir Aufwachen-Stream machen können. Kann da nichts versprechen. Und eventuell, wenn wir morgen keinen Aufwachen-Stream machen können, geht's mir vielleicht mittags besser, dass wir dann die Festplatte schucken können. Also wird Zeit, dass die Festplatte geschuckt wird. Die liegt hier schon neben mir und sagt hier, schuck. Schuck mich. Und dann hoffen wir mal, dass es eine CMR-Platte und keine SMR-Platte ist. Ich weiß, dass das keine Secret of Mana Musik ist. Aber ich finde, die Musik hat irgendwie einen Secret of Mana Touch. Kommt der Ukri-Nass-Stream noch? Ja, zum Vergleich zu dem N5, ja. Aber... Wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, wie ich das am besten mache. Weil das 4800 Pro, das wollte ich ja eigentlich wieder zurückschicken. Das heißt, es wäre besser, wenn ich das erst gar nicht auspacke. Und das 4800 Plus kriegt der Max. Also Sirius Max. Aber das können wir uns nochmal zusammen angucken. Es ist eh so gut wie kein Unterschied zwischen dem 4800 Plus und dem 4800 Pro oder wie das heißt. Das Einzige ist irgendwie ein Performance-Core mehr. Der Rest ist genau das Gleiche. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall an. Nochmal, bevor ich das losschicke. Weil es ja auch kein schlechtes NAS. Also ich finde, rein von der Hardware ist das Minis-Forum schon eine ganze Ecke besser. Preislich ähnliche Kategorie. Aber Minis Forum ist ja ein bisschen dafür bekannt, Geräte nicht wirklich gut zu supporten. Also, die bringen Geräte raus, gibt dann nie BIOS-Updates und nächstes Jahr gibt es ein weiteres und sowas. Also, ja, vielleicht ist es bei Ukraine besser. Kannst du das eine überhaupt noch zurückschicken? Das 4800 Pro kann ich noch zurückschicken. Da sind jetzt erst, glaube ich, 20 Tage oder so um. Das schicke ich nächste Woche zurück. Das 4800 Plus, das kann ich nicht mehr zurückschicken. Das macht aber auch nichts. Das gucken wir uns im Stream zusammen an und dann schicke ich es dir, Max. Ja, Chat, so sieht's aus. Schön, dass ihr dabei wart. Ich gehe jetzt was essen. Hoffe, morgen ist wieder besser. Dann werden Festplatten geschuckt und Aufwachen-Stream gemacht. Hoffe ich, ne? Wie gesagt. Also wundert euch nicht, wenn ich morgen früh nicht da bin. Je nachdem, wie es mit Nase laufen so ist. Bis dann, macht's gut. CU.